Deutschlandfunk, Kultur heute.
Kunst und Politik könnte über dieser Sendung stehen an einem Tag, an dem die Queen und das britische Parlament ein Schauspiel aufgeführt haben, dessen Autor Boris Johnson zugleich britischer Premierminister ist. Ein enges dramaturgisches Korsett hat die Queen's Speech und das platzte nicht, obwohl in Großbritannien wie in der Welt derzeit vielen nicht nur wegen der Brexit-Pläne und des Populismus Boris Johnsons zum Platzen zumute ist. Gut, dass es erprobte Verfahren künstlerischer Entladung diverser Spannungssituationen gibt, die an dramaturgischer Kraft und intellektueller Höhe Laienspiele wie die im britischen Parlament gänzlich hinter sich lassen. Von denen berichten wir. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Zum Beispiel von Hans-Werner Henzes Die Bassariden, eine Oper, in der es gerade um das Verhältnis von Ordnung und Exzess geht. Also um die Frage, wie man das Platzen unter Qualen vermeidet und wie glücklich der Ausbruch am Ende dann doch machen kann. Uwe Friedrich hat die Premiere an der Komischen Oper Berlin gesehen. Den Stoff, Herr Friedrich, den fand Henze in der Antike bei Euripides Bacchien, die hier eben Bassariden heißen. Aber mit Blick auf was hat er ihn bearbeitet?
Henze schrieb das Werk 1966 noch unter dem Eindruck des Nationalsozialismus. Es ging ihm naheliegenderweise um die Verführbarkeit der Massen, auch die Verführbarkeit der Einzelnen durch einen charismatischen Anführer. Wir würden also heute vielleicht sagen, durch einen Populisten. Das ist Dionysos, der in die Stadt gekommen ist, um sich zu rächen an Pentheus. Und Koski blendet aber diese gesellschaftspolitische Ebene weitgehend aus und erzählt stattdessen so einen eher privaten Widerstreit zwischen dem verstandgeleiteten, ein bisschen langweiligen Pentheus und diesem ungeheuer verführerischen Dionysos. Also die werden immer mal wieder in so einen körperlichen Nahkampf geschickt. Wenn sie sich ganz nahe kommen, küssen sie sich auch einmal, um zu zeigen, die sind doch irgendwie verbunden. Und dann geht es auch um die Folgen für die Familie. Schließlich wird seine Mutter Agaue ihn ja umbringen.
Den Pentheus. Nun, nicht nur mit Blick auf Großbritannien liegt es eigentlich nahe, da etwas zu aktualisieren. Das ist ja auch Barry Koskis Markenzeichen, die Vergegenwärtigung sozusagen. Wie geht er denn hier mit dem Stoff um?
Er hat sich von Katrin Lea Tag, seiner Bühnen- und Kostümbildnerin, eine Holztreppe auf die Bühne bauen lassen. Da sitzt zum Teil auch das Orchester und da kann dann der Chor auf- und abtreten. Die Kostüme sind im Grunde modern. Es sind Anzüge, dunkle Anzüge und für die Frauen Roben. Was da drin dann passiert, sind allerdings, naja, eher uninspirierte Versatzstücke Barry Koskis, also viel Aktivismus, wenn ihm dann gar nichts mehr einfällt, der Chor läuft hin und her, wenn ihm aber gar nichts mehr einfällt, dann kommt das Ballett in Choreografien von Otto Pichler. Das hat man für meinen Geschmack jetzt doch schon 3, 4, 5, 8 Mal zu viel gesehen, wenn hübsche Männer mit dem Hintern wackeln. Gucke ich mir immer wieder gerne an, passt zu den Bassariden nicht wirklich. Auf der Bühne herrscht so ein atmosphärefreies Arbeitslicht, war bestimmt sehr teuer, das einzurichten, also wenn ich jetzt so böse Arbeitslicht sage, und das Saallicht ist den ganzen Abend an, das führt zu einer relativ atmosphärefreien Setzung.
Also schauen wir besser oder hören besser auf die Musik. Großes Orchester ist vorgeschrieben. Deutsche Erstaufführung war auch an der Deutschen Oper Berlin. Die Komische Oper, die ist eher klein. Wie funktioniert das? Wie kriegt Dirigent Wladimir Jurowski das hin?
Das ist schon eine relativ laute Angelegenheit, weil eben auch die Holz- und Blechbläser auf dieser Bühne sitzen, die wie ein Konzertzimmer wirkt. Und dann knallt das doch ziemlich in den Zuschauerraum, wo es zugegebenermaßen auch überwältigend sein soll. Dann gibt es auch immer wieder lyrischere Passagen. Wir hören mal einen Ausschnitt mit dem Dionysos Sean Panikar. Sean Panikar, der herausragende Sänger des Abends, war das als Dionysos. Hier merkt man, Henze schreibt doch sehr opulent lyrisch.
der Rest des Ensembles, das muss man vielleicht mal sagen, wo wir gerade gesagt haben, die Komische Oper ist eher klein, sehr groß ist.
Tanja Ariane Baumgartner ist die Agaue, die Mutter. Sie hat das auch schon in Salzburg gesungen. Herausragend. Günther Papendell als Pentheus. Da muss man sagen, die Komische Oper war nie ein Hort des reinen Schöngesangs. Auch er ist eher ein Ausdrucksänger. Das macht er sehr gut, spielt es auch sehr gut. Die übrigen Rollen, ja, Licht und Schatten, aber ein dann doch beeindruckender Abend, auf den das Publikum auch bei meinen Einschränkungen, die ich gemacht habe, erstmal mit Stille und dann mit großem Jubel reagierte.
Uwe Friedrich über Hans-Werner Henzes Bassariden an der Komischen Oper in Berlin. Ähnlich rauschhafte Züge wie das Wirken der Bassariden trägt inzwischen der Streit um die Vergabe des Literaturnobelpreises an Peter Handke. Schwierig ist es ja ohnehin derzeit mit Kunstpreisen und der Frage, ob die Kunst zu trennen sei vom politischen Engagement der Künstlerin oder des Künstlers. Walid Ra'ad in Aachen, Camila Shamsi in Dortmund. Über die Auseinandersetzung um die Preiswürdigkeit beider haben wir hier berichtet. In Sachen Peter Handke, dessen Leugnung serbischer Kriegsverbrechen für viele seiner Eignung als Literaturnobelpreisträger entgegensteht, hält die Debatte an und wurde am Wochenende sehr emotional. In den sozialen Medien machte und machen Ausschnitte aus Texten und Zitaten von Handke die Runde, verbunden mit Empörung und einem reichen Schatz an Beschimpfungen. Darf ein Literaturnobelpreisträger Böses sagen oder gesagt haben und dennoch gut schreiben? Oder kann er das überhaupt? Uli Hufen sortiert uns die Argumente für und wider.
Eine krachende Ohrfeige für die politische Korrektheit sei das, freute sich der Literaturkritiker Dennis Scheck. Die Auszeichnung von Peter Handke bedeute, dass man sich politisch total verlaufen könne und trotzdem Weltliteratur schreiben. So oder so ähnlich sehen das viele deutsche Kommentatoren, vor allem aus dem Literaturbereich. Ein Sieg der Kunst über die Politik. Der amerikanische Schriftsteller Alexander Hemon, selbst ein möglicher Kandidat für den Nobelpreis, fühlt sich hingegen an einen alten Witz erinnert. Ein Mann kommt in eine Bar, in der Hand ein Stück Hundescheiße. Der Mann sagt, schaut mal, beinahe wäre ich hineingetreten. Alexander Hemon wurde in Sarajevo geboren. Als 1992 die serbische Belagerung seiner Heimatstadt begann, war er in Amerika und blieb. Für Hemon hat sich das Nobelkomitee, das gerade einen Skandal wegen sexuellem Missbrauch überstanden hat, nun nochmals und weit schlimmer disqualifiziert, indem es einen Mann ehrt, der die serbischen Verbrechen im Lauf der jugoslawischen Sezessionskriege schöngeredet hat und sich noch nicht einmal zu fein dafür war, auf der Beerdigung von Slobodan Milosevic eine Rede zu halten. In Deutschland ist Sascha Stanisic der wohl bekannteste Schriftsteller, der sich über die Vergabe des Preises an Peter Handke empört. Auch Stanisic wurde in Bosnien geboren, er floh im selben Jahr vor dem Krieg wie Hemon. Wer hat Recht? Kann hier jemand Recht haben? Gibt es die eine Wahrheit? Einige wichtige Punkte zumindest sind zu machen. Peter Handke hatte Recht, als er sich über die NATO-Angriffe auf Serbien empörte. Das taten damals zu wenige. Allerdings verwechselte er dabei immer wieder Serbien mit dem serbischen Diktator Milosevic und seinen Kumpanen. Handke engagierte sich nicht für die Serben, sondern für ihren Diktator. Der große serbische Schriftsteller Bora Čosić hat darauf heute in einem wichtigen Text in der Neuen Zürcher Zeitung hingewiesen. Zweitens, wenn deutsche Literaturkritiker der Meinung sind, dass diese politischen Verfehlungen Peter Handkes literarisches Werk nicht schmälern, dann muss die Frage erlaubt sein, würden Sie das auch sagen, wenn Handke Putin, Erdogan, Stalin, Pinochet oder Hitler verteidigt hätte? Oder zeigen Sie damit nur, dass Ihnen ein bisschen Genozid auf dem Balkan nicht so wichtig ist wie ein gutes deutsches Buch? Und drittens, lässt sich Handkes Politik wirklich von seiner Kunst und Sprache trennen? Sascha Stanisic hält das für Unfug und zitiert auf Twitter aus Handkes Werk. Der Kritiker Michael Alten trug schon vor 20 Jahren fassungslos das Vokabular zusammen, mit dem Handke damals gegen die westliche Presse wütete, die seiner Meinung nach der NATO willfährig war. Handke sprach von Giftschlammschmeißern, Kriegsbraut, Zuschlagwörtern, Bilderpornografie, Fletschgebiss, Schlagstockmeinung, Verbrecherwelt. Das war mehr als berechtigte Medienkritik. Das erinnert aus heutiger Sicht leider ungut an die Lügenpresse-Tiraden der AfD. Ebenso erschreckend fand Alten vor dem Hintergrund des Krieges schon damals Handkes Prosa, so besonders manieriert und eitel, so unangemessen in ihrer hoffnungslosen Gewählt- und Gespreiztheit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Handkes Sprache war nicht immun, sie war Opfer seiner Politik geworden, Opfer des Krieges. Was heißt das nun? Darf Peter Handke den Nobelpreis bekommen? Sicher, es ist zwar der wichtigste Literaturpreis, aber trotzdem nur ein Literaturpreis. Allerdings sollte die Verleihung uns zum Nachdenken bringen. Darüber nämlich, wie für uns Kunst und Politik und Ethik und Anstand eigentlich zusammenhängen. Und wie nicht.
Uli Hufen über Kunst und Politik am Beispiel Peter Handkes. Was uns aufregt und manche empört und verbittert, das ist für antike Götter allenfalls ein interessantes Spiel und ein großer Spaß. In Molières Amphitryon spielen sie mit den Sterblichen. Da verschafft sich Jupiter in Gestalt des Feldherrn Amphitryon Zugang zum Bett der Alkmene und schließlich zu ihr selbst. Und sein Kollege Merkur steht im Gewand des Dieners Sosias Wache. Es gibt eine Menge an hintergründiger Bedeutung im antiken Stoff. Der göttliche Beischlaf diente in der Antike der Zeugung des Herkules, der bekanntlich alles Übel beseitigt. Und christliche Poeten überformten den Stoff mit dem Mythos der unbefleckten Empfängnis. Auch die sollte ja schließlich zur Erlösung führen. Molières Amphitryon lässt all das hinter sich und zielt auf den puren höfischen Spaß, der Jupiter wiederum verkleidet als Louis XIV. An der Berliner Schaubühne hat das nun Herbert Fritsch inszeniert und der vom Burgtheater nach Berlin gewechselte Joachim Meyerhoff spielt den Sosias. Eberhard Sprenk über vielfältige Verwechslungen und die Freude daran.
Ein Solo für den Neuzugang im Ensemble der Schaubühne. Joachim Meyerhoff steht im lachsfarbenen Plüschkostüm auf der Vorderbühne und probt seinen Auftritt bei Alkmene. Wie er da im rasanten Mienenspiel zwischen ängstlichem Verzagen und aufwallender Selbstverliebtheit wechselt, wie er mit seiner Stimme ein klangliches Spektrum zwischen pathetischem Brustton und verzagter Fistelstimme durchläuft, ist eine komödiantische Meisterleistung.
Als ich dann den Palast vor meiner Nase aus dem dunklen Ragen dem Göttern heiß gedankt, vom Herzen fällt die Last. Allein, was soll ich meiner Herrin sagen?
Meyerhoff spielt einen Sosias, dem in einer furiosen Aufführung die paradoxe Rolle zukommt, in einer Horde von Ichlingen einen Menschen zu spielen, der einen Identitätsverlust erleidet. Merkur ist für einen Auftrag seines Chefs Jupiter ins Gewand des Sosias geschlüpft und hat ihn unter Androhung von Prügeln aus dem eigenen Leben vertrieben. Aber gerade weil er jetzt aus dem Leben geworfen ist, bekommt er menschliche Züge. Er wird so zum leeren Zentrum in einem theatralen Wirbel von Figuren, deren Posen, Mimik und Gesten so unzerstörbar sind wie die von Pappkameraden. Früher einmal spielten Kinder mit Papiertheatern und bewegten ausgeschnittene Figuren in bunten Kostümen zwischen den Kulissen hin und her. Das dürfte das Vorbild gewesen sein für Herbert Fritschs Bühne mit ihren in der Tiefe gestaffelten farbenfrohen Gassen. Aus gewaltigen Papierbahnen sind sie angefertigt. Und seine immerfort hinein- und heraustänzelnde Figürchen sorgen für eine ungemein kunstvoll getimte Choreografie. Auf der Bühne wird hemmungslos scharwenzelt und aufgeplustert, gegroßkotzt und gekleinmault, gehüpft und getänzelt, gezuckt und gespringteufelt. Ein Feuerwerk dessen, was der Regisseur vorab ironisch Bad Acting nannte. Axel Wandke spielt einen herrlich barocken, vom eigenen Ennui berauschten Jupiter, eine Karikatur des Sonnenkönigs. Annika Meyer gibt die vom Gott verführte Alkmene als hysterisch überforderte Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Einen selbstverliebten, tuntigen Amphitryon spielt Florian Anderer, der seinen Diener Sosias zu barocken Tanzschritten darüber befragt, was ihm in der langen Nacht vor seiner Ankunft zustieß.
Schlug dich?
Freilich!
Wer?
Nun, ich.
Du. Dich.
Ja, ich mich. Aber nicht das Ich, das ihr hier vor euch seht. Nein, dieses andere Ich. Dieses andere Ich, das prügelt fürchterlich.
Ja, hör's auf, du hast mich ganz überdreht.
Ingo Günther am Flügel und Taiko Saito am Vibraphon begleiten mit zwischen Moderne und Klassik changierendem Puls die Akteure. Die sind gefangen in einem Spiel um Doppelung, Verwechslung und dem daraus entstehenden Szenenreigen um Misstrauen, rasende Eifersucht, Vorwurf, Wahnsinn und Zerwürfnis. Amphitryon und seine Geschichte der ehelichen Untreue ist gewissermaßen der Urstoff aller Komödien. Molière treibt den antiken Stoff anders als Kleist nicht bis in tragische Dimensionen, sondern spielt ihn als zwei einander komplementär ergänzende Paargeschichten durch. Jupiter verbringt in der Gestalt des Feldherrn Amphitryon eine Liebesnacht mit dessen Frau Alkmene und Merkur verweigert in Gestalt des Osias dessen Frau mit schnöden Sprüchen die ehelichen Pflichten. Solchermaßen von den Göttern gefoppt, geraten die Sterblichen in musikaleske Wutausbrüche. Geradezu idealtypisch für Herbert Fritschs biomechanisches Theater steht Carol Schuler in der Rolle der Sosias-Gattin Kleanthis. Puppenhafte Bewegungsmuster beherrscht sie vorbildlich. Sie und alle anderen Akteure tragen ihre Gefühle nicht im Herzen, sondern in den Körpergelenken. Komplexe Gefühlswelten schnurren auf zwei, drei eingefrorene Gesichtsausdrücke zusammen. Der Körperraum scheint sich ins Zweidimensionale zu verflachen. All das ist große Schauspielkunst, Chargieren als Meisterwerk, virtuos gearbeitet und unterhält bis in den durchchoreografierten Schlussapplaus. Aber das ist es dann auch schon, denn diese technisch brillante Molière-Interpretation bleibt sehr nah am Text und findet kaum ins Heute. Herbert Fritsch kommt hier nicht, wie in früheren Arbeiten, ins Spannungsfeld von Slapstick und Quantenmechanik, in eine Form theatraler Bewegungsabstraktion. Auch über die heutigen, zum Identitätsdiebstahl fähigen Mächte sagt dieser Abend nichts. Nichts also über einen Menschen, den nun nicht mehr die Götter vorübergehend, sondern Algorithmen dauerhaft aus seinem Leben vertreiben.
Molières Amphitryon an der Berliner Schaubühne. In Köln ist derzeit das Gegenteil göttlich leichter Vergnügungen zu sehen. Die Leiden hienieden, könnte man sagen, aber damit wäre schon wieder ein viel zu hoher Ton angeschlagen. Es geht um Kunstwerke, die Kaiser Wilhelm II. Seinerzeit als Rinnsteinkunst schmähte. Raue, ruppige, politisch unbequeme Kunst, die das Leben des Proletariats zu ihrem Thema machte. Berliner Realismus heißt eine Ausstellung im Kölner Käthe-Kollwitz-Museum, dort mutmaßlich gut untergebracht, weil Käthe-Kollwitz da ja doch unbedingt dazugehört zu dieser Kunst. Christiane Vielhaber erneut das Thema Kunst und Haltung. Wie wirken denn die sozialkritischen Bilder von damals heute?
Eminent politisch, wenn man sich überlegt, dass vergleichbar Sezession vorher schon in Wien und München stattfand, also die Abspaltung von Künstlern, die gesagt haben, wir machen diesen ganzen akademischen Kram überhaupt nicht mehr mit und hatten einen Stilwillen. Und Käthe-Kollwitz hingegen sagte, ich will wirken in dieser Zeit. Und das natürlich erst vor dem Hintergrund, dass ihr junger Sohn Peter, der sich freiwillig gemeldet hat, 17, ganz früh gefallen ist. Man könnte von einem Berliner Stil sprechen, denn in den anderen Hauptstädten wie Berlin, Wien und München gab es kein Proletariat. Mir war das auch gar nicht so klar. Ich dachte auch so, Berlin, das ist die Stadt der Verlage und sowas alles. Berlin ist rasend schnell gewachsen, um 1 Million innerhalb von ein paar Jahren. Es gab die Stahlindustrie, die Eisenindustrie und so fängt das Ganze auch an, auch wenn es zeitlich gegliedert ist, im Kaiserreich anfängt mit der berühmten Rinnsteinrede von Wilhelm II. 1901. Aber im Grunde genommen sind die Künstler diejenigen, die gesagt haben, jetzt erst recht runter in den Rinnstein. Und dann kommt es so zu Bildern von Otto Dix. Das ist ein buntes Gewimmel und man denkt, das ist so eine Achterbahnfahrt. Er hat nämlich gesagt, ich melde mich auch freiwillig. Ich will das erleben, was alle erleben, hautnah. Natürlich nicht, ich will leiden, aber ich will mit dabei sein und will sehen, was die anderen machen. Und kurze Zeit später kommt so eine Mappe über den Krieg und dann ist das kein buntes Gewimmel mehr. Es geht sogar bis zur Weimarer Republik, also bis zu John Hartfield. Es geht zur Collage, was natürlich völlig anders ist als die unakademische Malerei. Da geht es nicht mehr um Malerei, da geht es eigentlich schon mehr um Agitprop, zum Beispiel von John Hartfield. Die drei Waisen aus dem Sorgenland, und dann sehen Sie den fetten Goebbels und Sie sehen Göring, Hitler und Goebbels und die stehen dann da so, oder der Rückgriff auf das Mittelalter und dann sehen sie, da ist jemand, wird gerädert und dieses Rad ist das Hakenkreuz. Es ist wirklich eminent politisch.
Man fragt sich bei so einer Ausstellung, wenn die heißt Berliner Realismus von Käthe-Kollwitz zu Otto Dix, ja doch so ein bisschen, was ist denn da eigentlich zu sehen? Also gibt es überhaupt irgendein Thema oder werden die Bilder einfach wie Briefmarken an die Wände gehängt? Gibt es eine Erzählung?
Erzählung ist eher chronologisch. Es erzählt eigentlich etwas über die Zeiten, was man zum Beispiel auch nicht so kannte. Die Arbeiterfotografie, dass damals die Leute waren arbeitslos. Man hat den Arbeitern dann Fotoapparate gegeben und hat gesagt, fotografiert und nicht nur an eurem Arbeitsplatz. Geht raus und fotografiert. Das sind wahnsinnig tolle Aufnahmen. Es gibt die Arbeiter Illustrierte Zeitung. Man ahnt ja gar nicht, wie viel Zeitungen es damals gab. Und dass der Arbeiter eigentlich nicht immer nur lesen will und aufgerufen wird, werden will zum Streik und ich weiß nicht was oder gegen die Inflation, sondern der will Bilder haben. Und insofern ist diese Ausstellung lehrreich. Sie ist nicht unbedingt ein Augenschmaus, das kann ich auch sagen.
Auch wegen der Malweise wahrscheinlich, denn mit dem gesellschaftlichen Aufbruch sozusagen veränderte sich ja auch die Art künstlerischer Darstellung ganz stark.
Nein, es ist überhaupt kein Stilwillen da. Ganz toll, die Arbeit kommt ja aus dem Bröhan-Museum in Berlin, die spezialisiert sind bei der Malerei jedenfalls auf die Sezession. Und da gibt es einen Maler, Hans Baluschek, der hier so kaum bekannt ist. Und der malt zum Beispiel so ein Paar, die abends nach Hause kommen und arbeiten irgendwo in so einem Werk und kommen so ganz düster daher. Aber am Schluss, wo es dann darum geht, ums Vergnügen, dann sind auf dem Rummelplatz und dann sehen sie, man erkennt die Prostituierten meistens so wie bei Kirchen auch, die haben oben so eine Pfauenfeder und häufig so eine Rose in der Hand. Da unten daneben steht dann aber ein ganz kleiner Junge, bürgerlich, mit dem Matrosenanzug. Und zum Beispiel, was Zille gezeigt hat, was uns auch nicht so klar sind. Wir denken bei Prostitution immer an Dicks, diese fetten Unternehmer, die da sitzen und dann die nackten Nutten, die da auch sitzen. Aber irgendwo muss sich ja auch der Arbeiter amüsieren. Und da ist wiederum Zille, der aus diesem Milieu stammt. Man denkt ja immer, der guckt von oben runter. Der kommt aus diesem Milieu und wusste ganz genau, was er zeichnet.
Das heißt, wir sehen hier quasi eine Verbindung von gesellschaftlichem und künstlerischem Aufbruch?
Weniger künstlerischer Aufbruch als gesellschaftlicher, aber dann in eine künstlerische Form gebracht, für die es aber keinen einheitlichen Stil gibt.
Berliner Realismus in Köln. Um Politik und Kunst geht es natürlich auch bei der Frankfurter Buchmesse und deshalb jetzt auch in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, die frisch ernannte Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk wird nämlich morgen bei der Eröffnungspressekonferenz der Buchmesse sprechen, und zwar über die politische Verantwortung von Schriftstellern. Die Autorin selbst hatte ihre Landsleute in Polen aufgerufen, bei der Parlamentswahl wählen zu gehen und damit die Demokratie zu stärken. Was sie damit genau gemeint hat, das erklärte die neue Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung, Joanna Maria Stolarek, im Deutschlandfunk Kultur.
Für Demokratie wählen meinte sie damit, dass jeder unabhängig von seiner Religion, seiner sexuellen Neigung, seiner Hautfarbe etc. einen Platz findet in Polen, nicht ausgeschlossen ist, dass man ein gutes Verhältnis, ein ethisches Verhältnis zur Umwelt hat, dass die Entwicklung so gemäßig ist, dass wir vor einer Klimakatastrophe bewahrt werden. Das waren ihre Forderungen.
Dass die nationalkonservative PiS-Partei wie erwartet die Parlamentswahlen in Polen gewonnen hat, das liegt laut Stolarek an der Sozialpolitik der Partei und an weiteren sozialen Versprechen, etwa zu Kindergeld, Renten und Mindestlohn. Norwegens Kronprinzessin Mette Marit liest am liebsten gedruckte Bücher. Sie habe auch E-Books ausprobiert, erzählte sie heute, und darüber sei ihr Mann sehr glücklich gewesen, weil sie dann nicht mit so vielen Büchern unterwegs gewesen sei, aber sie habe dann doch entschieden, dass es richtige Bücher sein müssen. Das Kronprinzenpaar ist mit einem Literaturzug heute von Berlin nach Köln gereist, und morgen geht es zur Frankfurter Buchmesse, wo Norwegen das Gastland ist. Er spielt für die Fridays for Future-Bewegung auf der Straße und bezieht Position gegen Rechtsextremismus. Gestern am frühen Abend ist der russische Pianist Igor Levit in Berlin mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden als Instrumentalist des Jahres, und er hat den Preis den Opfern des Terroranschlags von Halle gewidmet. Außerdem sagte er, er widme seinen Preis auch all jenen, die seit Jahren still oder laut gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Islamophobie und Antifeminismus kämpfen. All diese Begriffe eint laut Levit die absolute Menschenverachtung. Adrenalin, so heißt das Hormon auch auf Französisch. Und heute wurde bekannt, dass eine junge Frau namens Adrenalin im neuen Asterix eine wichtige Rolle spielen wird. Sie sei die Tochter des Gallierfürsten Vercingetorix und ihr Name soll ihrem Wesen entsprechen. Eine richtige Superheldin wird Adrenalin aber nicht sein. Kein Feminismus bei Asterix. Dafür sei man zu sehr an den zeitlichen Rahmen gebunden, erklärten Autor und Zeichner. Der neue Asterix erscheint in 10 Tagen in rund 30 Ländern. Auch in Deutschland.
Das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten um die türkische Offensive in Nordsyrien, wo inzwischen syrische Truppen eingetroffen sind und die Kurden unterstützen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, empfehle die DLF-Audiothek und bin Jörg Biesler.